und dass du der starke Herr bist, der an unserer Seite ist. Wir ehren dich, wir preisen dich und danken dir, dass du in diesem Gottesdienst uns begegnest mit deiner Macht, mit deiner Liebe, mit deiner Gnade, mit deiner heilenden, befreienden und erlösenden Kraft. In Jesu Namen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen und wir starten gleich mit einem kurzen Clip. Liebe Mütter, vergebt mir, dass ich so einen kleinen Scherz gemacht habe. Das hat einen Sinn, weil wir damit ein bisschen in unser Thema einleiten, aber das soll nichts von eurer großartigen Leistung schmälern, die ihr das ganze Jahr bringt. Und ihr sollt nicht nur an Muttertag hoffentlich Ehre dafür bekommen und auch Dank dafür bekommen, sondern wirklich das ganze Jahr über. Ihr investiert euch in die Kinder, in die Familie und das ist großartig. Dafür nochmal einen Applaus für alle Mütter. In unserer Kirche erleben aber nicht nur die Mütter, dass das Leben anstrengend ist, sondern egal, ob du Single bist, ob du Schüler bist, ob du Studierender bist, ob du in irgendeiner Weise dich engagierst, ehrenamtlich oder im Beruf, irgendwie stehen wir ja permanent unter Strom. Und wir fühlen uns meistens in unserem Alltag etwas getrieben, wir fühlen uns unter Leistungsdruck, Erwartungen, erfüllen wir wirklich alles, was so an uns gerichtet wird, an Erwartungen und im Grunde geht es oft darum zu funktionieren. Ja, wir wollen funktionieren, wir wollen nach außen hin nicht irgendwie schlecht dastehen und das gelingt uns dann oft auch eine Weile und manchmal brechen wir dann auf irgendeine Form zusammen. Und diese Haltung kann sich ja auch in das Gemeindeleben übertragen. Egal, ob du dann mithilfst hier bei unserem großartigen Gemeindefest oder in irgendeinem Dienst bist, ob du in der Kleingruppe bist, irgendwelche Aktionen machst. Erwartungsdruck auch in der Kirche kann ja Stress erzeugen. Und unser Glaube kommt dann in ein falsches Licht. Dann auf einmal denken wir immer, wir müssen was leisten, wir müssen was tun, wir müssen in Aktion sein, wir müssen nach außen hin funktionieren, damit wir gute Christen sind. Und Glaube ist dann irgendwas mit auf unserer To-Do-Liste, was mit abzuarbeiten ist. Und Gott lädt uns ein in seinen Frieden, in seine Gnade, in einen gesunden Lebensrhythmus, der eine Balance zwischen Anspannung und Entspannung darstellt, der zwischen Leistung und Empfangen und Gnade sich bewegt. Und genau darum soll sich auch unsere neue Serie drehen, im Rhythmus seiner Gnade leben. Wir werden raus aus dem Hamsterrad und rein in einen Rhythmus, der von Gott bestimmt ist, der von ihm gefüllt ist, der eher seinen Vorstellungen von Leben entspricht, als vielleicht den Erwartungen und den Vorstellungen, die wir so um uns herum haben. Auch wenn du keinen regelmäßigen Kontakt zur Kirche hast oder sagst, ich habe mit Jesus eigentlich nicht viel zu tun, erlebst du Hektik, Unruhe und wahrscheinlich sehnst du dich auch nach Entspannung und irgendwo nach diesen Zeiten, wo du innerlich wieder aufatmen kannst. Und vielleicht stellst du dir dann die Frage, also wenn ich jetzt noch die Kirche zusätzlich habe, zu dem vollen Leben, was ich eh schon habe, wo soll denn das enden? Wo wird, welche Erwartungen kommen noch dazu? Welche Dinge, Regeln und Dinge muss ich noch tun? Was bringt das mit sich? Und der Kern dieser... Sehr gut, hat zugestimmt. Der Kern dieser Serie, wir verkünden nicht nur die Botschaft von der Gnade Gottes, sondern wir glauben auch daran, dass die Gnade Gottes maßgeblich etwas in deinem Leben verändert, dich transformiert, dich erneuert, dir Dinge hineingibt, einen Lebensstil gibt, der wirklich erlebbar ist und wo du Ruhe Gottes erlebst, wo du Gnade Gottes erlebst, wo du merkst, dass er an deiner Seite ist. Das bedeutet Zeit zum Durchatmen, das bedeutet mal kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn du ja, vielleicht im Gebet bist oder Dinge tust, wo du entspannen kannst, wo es eine befreite und veränderte Haltung gibt, auch zu den Dingen, die mit unseren Medien, mit unserer digitalen Welt zu tun haben und wo wir die Quellen entdecken, die uns wirklich tiefen Frieden, die uns Freude geben, die uns auftanken lassen. Darum geht's. Forscher haben so ein paar Verhaltensweisen entdeckt, die so gestresste Menschen oder Menschen, die immer unter Erwartungen stehen, an den Tag legen. Ich habe mich da selber bei erkannt, als ich die Dinge gelesen habe, und da habe ich so gedacht, wow, Michael, das könntest du sein. Stell dir vor, du bist im Supermarkt und da sind verschiedene Schlangen. An welche Schlange stellst du dich an? Ne? Ich stelle mich natürlich an die Schlange an, die am kürzesten ist, wo es scheinbar am schnellsten geht, und stell dann fest, da kommt gerade jemand, der was umtauscht, und das dauert dann ewig und dann kommt man nicht. Oder wir eröffnen Kasse 3 für Sie. Ich flitze dahin und die Verkäuferin kommt und kommt nicht und kommt nicht und kommt nicht, und ich wäre wahrscheinlich schneller gewesen, wenn ich in der einen Schlange geblieben wäre. Oder wenn du an der Ampel kommst, mehrere Spuren, zählst du die Autos, wo stelle ich mich hin, um dann festzustellen, dass vor dir eine Schnarchnase ist, ein Auto, das nur 45 fahren kann, und du dann ja leider doch wieder die falsche Schlange genommen hast. Oder an der Tankstelle ist mir auch schon passiert, oh, eine lange Schlange, da ist eine freie Zapfsäule, fahr dahin, um zu sehen, diese Zapfsäule ist leider außer Betrieb. Und dann stellst du dich wieder hinten an und hast gleich zwei Autos mehr vor der Nase, als wenn ich mich direkt da angestellt hätte. Oder die Express-Kunden-Hotline, ne? Damit ich endlich schneller durchkomme. Ich habe es wirklich gemacht. Es gab mal so einen riesen Lufthansa-Streik vor einem Jahr, und ich musste dringend für die Gemeindeberatung nach Estland fliegen und musste dann den Flug umbuchen. Und dann hieß es, wenn man die englischsprachige Hotline nimmt, dann ist man schneller dran. Habe ich natürlich gemacht. Und dann habe ich 2 Stunden in der Hotline gehangen, habe bestimmt 5 Minuten mit der Person geredet, dass ich den Flug umbuchen muss, und die hat mir nicht geholfen. Die hat gesagt, nein, das geht nicht, da müssen Sie zum Flughafen fahren. Ich habe gesagt, was für ein Quatsch, deswegen rufe ich ja hier an. Habe mich dann nochmal in die deutsche Hotline gehängt, um dann geholfen zu bekommen. Wir wollen Dinge abkürzen. Ja, unser Leben ist voll genug und wir versuchen Zeit zu gewinnen. Und das geht dann oft schief, ne? Das geht nach hinten los, und es gibt wahrscheinlich viele, viele weitere Beispiele. Ich weiß nicht, wie es heute Morgen mit der Parkplatzsuche war. Man versucht ja doch immer wieder mal hier noch auf den Parkplatz zu kommen. Ich kann euch empfehlen, direkt zum Turm, alle, die von Norden kommen, direkt auf den Turmparkplatz, 3 Minuten zu Fuß, keine Suche, kein Stress, eigentlich ideal. Einfach das mal machen. Die genannten Situationen treffen alle auf mich zu. Ich will auch immer den Parkplatz vor der Tür, ich will am schnellsten durchkommen. Und das Thema heute ist, wie wir so aus dieser Rastlosigkeit und diesem ständigen Getriebensein und schneller sein müssen und Zeit sparen und so weiter aussteigen können. Und ich werde heute eine ganze Menge praktischer Fragen an unser Verhalten stellen. Ich gebe auch ganz viele praktische Hilfen, die man vielleicht nicht unbedingt von der Kanzel geben müsste, aber die so gut sind, dass wir wahrscheinlich davon profitieren werden. Und natürlich stelle ich auch die Frage, was sagt Gott dazu? Hat Gott nicht auch eine Meinung dazu? Und ich habe mit Interesse in der Bibel gelesen, dass Jesus eine fantastische Einladung für uns hat, wie wir mit solchen Dingen umgehen können. Wenn ich doch nur mehr Zeit hätte, das ist ja sicherlich oft das, was man so denkt. Oder wenn ich auch Leute frage, wie geht's dir so, dann sagen, ja, habe gerade keine Zeit und ist alles so hektisch, und aber sonst alles gut, alles super. Also, vielleicht kann man damit mal aufräumen, Zeit ist die bei weitem am gerechtesten verteilte Ressource auf dieser Welt. Nicht alles ist gerecht verteilt, aber Zeit, egal ob du reich, arm bist, egal wo du wohnst, wir alle haben 24 Stunden geschenkt bekommen. Und Gott fragt uns, was wir mit diesen 24 Stunden machen. Es sind nicht 25, nicht 23, nicht 36, 24. Und es gibt natürlich auch unterschiedliche Menschentypen. Wir gehen nicht alle gleich mit der Zeit um. Und ich finde das ganz großartig. Es gibt einmal diese Menschen, die ungeduldig sind, die Dinge schneller machen wollen, die ein bisschen drücken, die sich und andere antreiben und die natürlich auch Wert auf Pünktlichkeit legen und die dir auch zeigen, Junge, ne, du stiehlst hier meine wertvolle Zeit, wenn du nicht pünktlich da bist. Wir haben aber auch diejenigen, die lieber in Ruhe arbeiten, die so Stück für Stück ihre Zeit bearbeiten, die sich nicht so gerne hetzen und antreiben lassen, die eins nach dem anderen machen und die auch, wenn du sie antreibst, unproduktiver werden. Die werden nicht schneller, sondern die werden eher langsamer oder ungenauer. Wir haben auch diejenigen, die ihre Zeit einteilen in verschiedene Fächer. Damit du genügend Zeit für alles hast, wird halt die Zeit schön eingeteilt und du kommst dann aus dem Konzept, wenn es halt nicht funktioniert, wenn Dinge dazwischen kommen, wenn die Zeit nicht reicht, wenn es nicht gut genug ist, dann klappt das mit der Zeiteinteilung nicht. Und wir haben auch diejenigen, die eigentlich nie mit der Zeit klarkommen und am liebsten immer noch mal was nachschütten wollen und sagen, ich brauche noch ein bisschen mehr, ich habe sowieso so viel am Laufen, will gerne alles machen, verzettelt sich und kriegt es auch selten hin, dann pünktlich zu sein. Wir sind unterschiedlich. Vielleicht erkennst du dich in einer der genannten Personen wieder. Und wir brauchen deswegen auch andere Strategien, wie wir damit umgehen, mit mangelnder Zeit oder gefühlt mangelnder Zeit umzugehen oder mit Zeitdruck umzugehen. Und wenn wir Zeitdruck erleben, dann kommen wir unter Stress. Und Stress klingt jetzt erstmal doof, aber ich kann dir sagen, Stress ist grundsätzlich erstmal gut. Ohne Stress würden wir wahrscheinlich alle irgendwo versauern. Stress treibt uns an, bringt uns in Bewegung, bringt auch vielleicht Tempo rein. Aber mein Tempo ist nicht dein Tempo und den Stress, den ich vielleicht brauche, um produktiv zu sein, um gut zu sein, der ist für dich schon zu viel. Das hängt ein bisschen vom Typ ab. Aber Stress an sich ist gut. Bei mir ist das auf jeden Fall gut, wenn ich irgendwie Deadlines habe, wenn ich bestimmte Termine habe, dann strenge ich mich an, dass die Dinge dann auch abgearbeitet sind und dann bleibe ich so ein bisschen in Bewegung und lass mich nicht so hängen. Es wird dann schwierig, wenn ich zu schnell fahre, wenn ich zu viel mache, dann laufe ich halt heiß und dann muss ich einen Riegel vorschieben, denn sonst verliere ich ja den Sinn in meinem Tun. Und dann geht es nachher nur noch ums Erledigen, ums Tun, um unterwegs zu sein und gar nicht mehr was Sinnvolles zu schaffen. Und ich merke dann in solchen Situationen, dass ich auch die Impulse Gottes verpasse. Dass ich verpasse, hinzuhören, was Gott eigentlich für mein Leben hat. Meine Berufung. Also ein gewisser Stress ist grundsätzlich gut, hält uns in Bewegung, aber Rastlosigkeit und Dauerstress ist nicht gut. Wir brauchen immer die Balance zwischen Anspannung und Entspannung. Das sehen wir schon in der Natur. Es gibt Sommer, es gibt Winter, es gibt die Zeit, wo es wächst, es gibt die Zeit, wo es zurückgeht, wo sich der Boden erholt, wo er wieder neu aussprießt. So brauchen wir das auch. Zu viel Stress und Rastlosigkeit ist schlecht. Dann kommen wir nicht zur Ruhe und wir hetzen einfach nur durch unser Leben. Und das Kernproblem von Rastlosigkeit ist folgendes: Du kannst keine Liebe mehr empfangen und du kannst auch keine Liebe mehr geben. Und dann sind wir nicht in der Lage, das höchste Gebot, was Gott uns gegeben hat, zu erfüllen. Ein Riesenfeind in unserem Leben ist Rastlosigkeit und übermäßiger Stress. Weil du kannst nicht Gott lieben in dieser Zeit und schon gar nicht deinen Mitmenschen, sondern du wirst gereizt reagieren, du wirst alle möglichen Dinge tun, die einfach auch ein Selbstschutz sind, damit nicht noch mehr Belastung in unser Leben kommt. Ich habe lernen müssen, dass langsamer gehen manchmal besser ist. Dass man schneller vorankommt, wenn man langsamer geht. Ein Beispiel, ein ganz kleines Beispiel aus dem Gemeindealltag. Das ist noch aus vergangenen Zeiten, da war ich noch mal Lobpreisleiter und dann bin ich mit meiner Gitarre immer durch das Foyer gehetzt, weil wir mussten hier alles aufbauen und alles machen. Und die Leute haben mir immer so hinterhergerufen, guten Morgen Michael, und ich war aber ganz vertieft schon in meinen Aufgaben und bin einfach an den Leuten vorbeigerauscht. Ich hatte ja zu tun. Und ich habe mal einen Tipp von einem Leiter gehört. Er hat gesagt, sobald du das Gemeindegebäude betrittst, sobald du ins Foyer gehst, musst du ganz langsam gehen. Und ich hoffe, ich mache das heute, weil langsam gehen lässt uns Zeit für Begegnungen. Es lässt mir Zeit, Menschen Hallo zu sagen. Es lässt mir Zeit, vielleicht kurz zuzuhören, vielleicht sogar das ein oder andere kurze Gebet zu sprechen, was ab und zu mal passiert. Ich merke, jemand ist da und dem geht es gar nicht gut. Ich sage, komm, lass uns gerade beten. Kannst auch dann noch mal während des Gottesdienstes zum Gebet kommen. Aber lass uns diese Zeit gerade nutzen. Nicht nur auf den Job, sondern auf Menschen konzentrieren. Und da muss ich mir ja die Zeit nehmen, Da muss ich mehr einplanen, da muss ich ja ein bisschen früher kommen, da muss ich die Dinge so im Griff haben. Aber es ist besser. Langsamer gehen ist manchmal besser. Und ein Problem, mit dem wir zu tun haben und was uns so rastlos macht, ist, das hängt mit unserer Zeit zusammen, in der wir gerade sind. Wir haben so viele Optionen, so viele Möglichkeiten, großartige Dinge zu verpassen. Und das führt einfach zu Entscheidungsschwierigkeiten. Wo lege ich meine Schwerpunkte? Und wir wollen dann mehr machen, als wir können. Und das führt dann letztlich dazu, dass wir nichts tun oder nicht das Richtige tun und dann merken, dass so viele Dinge auf uns einstürmen. Und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Bei mir geht es dann manchmal so, wenn ich so viel zu tun habe, dann mache ich irgendeinen Blödsinn. Dann setze ich mich einfach vor den Fernseher und gucke mir mal eben was aus Netflix an. Und das ist das Dümmste in der Situation, was ich tun kann. Aber es ist die Flucht vor der Gefühl zu vielen Arbeit. Oder vielleicht sitzt du an deinem Handy und willst dich ein bisschen durch Instagram oder durch TikTok oder durch andere Dinge. Die Lösung ist nicht mehr machen, sondern mir sind gleich zwei Dinge eingefallen, die mein Leben reicher machen und die Bibel uns auch nennt. Das eine ist Fokus halten, sich auf wichtigere Dinge konzentrieren und einen Ausgleich schaffen. Ich gehe mal durch die beiden Dinge durch. Fokussieren. Ich kann nicht alles machen, was ich gerne will, also brauche ich einen Filter. Und einen Filter, der mir persönlich unglaublich hilft und der so simpel ist, dass man eigentlich sich fast schämen muss, darüber zu reden, ist das sogenannte Eisenhower-Prinzip. Wenn ihr das jetzt vergesst, Wikipedia aufmachen, Eisenhower-Prinzip suchen, findet ihr großartig erklärt. Ist tatsächlich von dem Präsidenten Eisenhower, der sagt, ich orientiere mich an zwei Dingen. Welche Dinge sind wichtig und welche Dinge sind dringend? Das sind die beiden Achsen, um die es da geht. Und dann gibt es vier Felder, das ist so das Übliche. Und du hast auf der einen Seite die Aufgaben, die wichtig sind und dringend sind. Das ist das, was hier oben rechts ist. Das sind die Dinge, die wir sofort erledigen müssen, die keinen Aufschub bedürften. Und das sind Krisen, das sind Probleme, das sind Dinge, die wir sofort erledigen müssen. Es gibt aber auch Dinge, die sehr wichtig sind, aber die noch nicht dran sind, also die noch nicht dringend sind. Und die können wir planen, auf die können wir uns vorbereiten. Und dann gibt es Dinge, die stehen vor unserer Tür, die sind aber nicht wichtig oder nicht wichtig genug. Und das wären unsere Zeitfresser. Und wenn wir uns damit beschäftigen, sorgen die dafür, dass wir ineffektiv werden, weil wir uns mit Dingen beschäftigen, die gerade vor der Tür stehen, die anklopfen, die so wichtig erscheinen, aber nicht wichtig genug sind. Und dann gibt es natürlich die Dinge, die weder wichtig noch dringend sind, die kann man eigentlich wegwerfen. Und es gibt eine Arbeit, die für uns am besten ist. Das ist die erfüllende Arbeit, nämlich wenn wir uns auf die B-Aufgaben konzentrieren, die Dinge, die wichtig sind, aber die noch in der Zukunft liegen, auf die wir uns vorbereiten können. Die Zeit mit unserer Familie, die Zeit mit meinen Mitarbeitern, Dinge vorzubereiten, die wichtig sind, mich darauf zu freuen, mich dann nicht unter Stress setzen zu lassen. Und dann gibt es natürlich immer Dinge, die Stress auslösen. Ja, das löst nicht bei uns Stress aus. Das löst Stress aus. Wenn es dringend ist, wenn es wichtig ist, muss ganz schnell erledigt werden. Mensch, der Reifen ist geplatzt und jetzt muss ich ganz schnell noch zur Werkstatt und dieses und jenes. Lässt sich nicht aufschieben, erzeugt aber Stress, bringt unseren Zeitplan durcheinander. Und wir tun gut daran, die anderen Dinge, die Ablenkungen und die Selbsttäuschungen zu minimieren. Daran können wir was tun. An den Krisen können wir oft nichts tun. Und die wichtigen Dinge bleiben wahrscheinlich auch wichtig. Aber die anderen Dinge, die nicht so wichtig sind, lass die nicht so sehr in dein Leben rein. Und dann haben wir mehr Zeit zum Entspannen. Zeit für Gott. Zeit für wichtige Dinge. Darum geht es letztlich, diese Dinge hier größer werden zu lassen und die hier kleiner werden zu lassen. Und was ich feststellen musste, ist, ich wachse mit meinen Neins. Ja, du hast richtig gehört. Nicht mit Ja, sondern mit Nein wachse ich. Ich musste im Laufe meiner Zeit hier zu vielem Nein sagen. Ich musste sagen, Es ist nicht gut, dass Christine und ich weiter den Lobpreis leiten, wenn wir auch die Aufgabe der Gemeindeleitung haben. Also muss ich Nein sagen. Dann kann ich das ja nicht einfach wegschmeißen, sondern ich investiere mich in Menschen, die diese Aufgabe übernehmen können. Und wenn ich zu dem einen Nein sage, kann ich zu dem anderen Ja sagen. Wenn wir einen zweiten Standort in Leverkusen gegründet haben, dann musste ich zu manchen Dingen hier Nein sagen, damit ich zu Leverkusen Ja sagen kann. Ich werde dort ab und zu predigen, ich treffe mich dort mit den Menschen, die dort sind. Es bedeutet, wenn ich dazu Ja sage, muss ich zu anderen Dingen Nein sagen. Aber zu welchen Dingen sage ich Nein? Und das sind eben auch gerade die, die vielleicht nicht mehr so wichtig sind, die vielleicht dringend erscheinen, aber nicht mehr so wichtig sind, die auch jemand anders machen könnte. Nicht mehr machen, sondern die Zeit ausnutzen. Oder Luther sagt es, auskaufen, so richtig auskaufen, das, was wir haben. Im Epheserbrief gibt es dazu eine Bibelstelle, die in Epheser 5, ab Vers 15 steht. Geht also sorgfältig darauf acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Oder herausfordernden Zeit, oder wie du es auch immer nennst. Macht den bestmöglichen Gebrauch. Gott erwartet nicht, dass du mehr tust, sondern dass du die 24 Stunden, die du hast, bestmöglich ausnutzen kannst. Das Zweite ist, also wenn ich den Fokus gelegt habe, dann bin ich vielleicht voll mit wichtigen Aufgaben, mit wichtigen Dingen. Und die brauchen meine Energie. Ich muss einen Ausgleich schaffen. Ich brauche immer mal wieder Abstand oder eine kurze Erholung. Und mir ist das schon sehr früh aufgefallen, was mir gut tut. Und ich kann jetzt nur von mir sprechen, das kann für dich was ganz anderes sein. Wenn du mich begleitest durch mein Leben, also angefangen vom Studium bis hin heute, dann wirst du feststellen, dass Mittagessen für mich ein absolut unverrückbare, eine unverrückbare feste Einheit, feste Größe in meinem Leben ist. Das muss nicht lang sein, es muss aber stattfinden und möglichst warm sein. Warum? Weil ich bei diesem Mittagessen, egal wie viel Stress vorher da war, egal wie viele Dinge da sind, ich kann einfach abschalten. Und deswegen habe ich in meiner Firma, als ich Vorgesetzter war, viele Termine meiner Sekretärin gesagt, ach, liebe Frau so und so, ich habe gesehen, Sie haben da einen Termin in die Mittagspause gelegt, sagen Sie den bitte ab und sagen Sie demjenigen, dass ich da Mittagspause habe und dass wir den Termin an einem anderen Zeitpunkt machen. Ich sage nicht, sagen Sie nicht, ich habe keine Zeit, sondern ich sage, ich habe da Mittagspause. Und dann geht es natürlich immer nicht, und natürlich geht es am Ende. Natürlich kann man den Termin verlegen, natürlich kann ich meine Mittagspause machen. Das habe ich im Studium gemacht, das habe ich in meiner Zeit in der Firma gemacht und das mache ich auch heute. Was mir auch hilft, ist, mich ab und zu in den Garten zu setzen und dort zu arbeiten. Das ist einfach Erholung, dann ist die Arbeit nicht so schlimm, sondern da tanke ich gleichzeitig auf. Und die kurzen Zeiten mit Gott im Alltag. Ich rede auch von meiner Zeit als Fulltime-Manager, da wo ich 60 Stunden gearbeitet habe, 30 Stunden noch in der Gemeinde und so weiter, von einem Termin zum nächsten. Ich habe im Bus gesessen, bin nach Hause gefahren und auf einmal merke ich, Gott redet. Einfach, ich lese Zeitung, aber Gott fängt an zu reden. Zeitung beiseite legen und sagen, ich habe jetzt vielleicht noch 15 Minuten hier in dem Bus und ich rede jetzt mit Gott. Und du steigst anders aus dem Bus aus, als du eingestiegen bist. Im Auto kannst du das genauso gut tun. Sagen, ich habe jetzt eine halbe Stunde Fahrt vor mir, ich hänge mich jetzt mal nicht ans Telefon und telefoniere alle ab, sondern ich telefoniere mal mit Gott und mach mal da das Telefon an. Was ich liebe ist, deswegen fahre ich auch viel Zug, auch wenn die Bahn nicht immer pünktlich ist, ist mir aber egal, ich sitze hier da drin Und ich kann beten, ich kann was tun, ich kann Dinge erledigen, ich kann aussteigen aus meinem Alltag, der drumherum ist. Und ich habe es immer geliebt, im Flugzeug zu sitzen und irgendwie in die USA zu fliegen und dann zu sagen, jetzt habe ich mal 7 Stunden Zeit. Da kann ich Nickerchen machen, da kann ich mit Gott reden, da kann ich einen Podcast hören, da kann ich was essen, da kann ich dies und das tun und ich bin raus und danach geht der ganze Trubel weiter. Das sind Dinge, die einen Ausgleich schaffen. Und ich will dir eins sagen, Gott redet einfach drauf los und erwartet nur, dass du auf Empfang schaltest. Ich habe früher immer gedacht, Gott redet nicht, bis ich mal geschnallt habe, der redet ja, aber ich habe immer weggehört. Ich habe dann weiter gelesen, ich habe dann weiter das und jenes gemacht. Und das funktioniert nicht. Gott redet auch im Gottesdienst. Die Frage ist, nutzt du die Zeit des Gottesdienstes aus? Wenn du hier hinkommst, kannst du eigentlich von Anfang an dabei sein und sagen, ich bin dabei, auch wenn ich mich gerade nicht so gut fühle, ich steige in die Lobpreiszeit ein, ich bete mit, ich höre zu, was in der Predigt gesagt wird und ich vermeide Ablenkungen. Und wir haben alle mit Ablenkungen zu tun, da kreisen Sachen durch deinen Kopf. Kann sein, dass du bis jetzt noch gar nicht richtig angekommen bist und gerade weil ich es jetzt anspreche, sagst, ja eigentlich hast du recht, da kreist gerade was durch meinen Kopf. Hamsterrad. Noch nicht mal die 2 Stunden, die du dir nimmst, um in der Woche Gott zu begegnen, schaffst du, Gott wirklich zu erleben. Das liegt nicht an Gott, das liegt an mir, das liegt an uns. Das liegt daran, dass wir den Kopf zu voll haben. Und deshalb mache ich dir Mut. Hör einfach mal hin. Und selbst wenn du sagst, die Predigt ist nicht so das Highlight für mich gerade oder betrifft mich nicht so, aber es gibt Bibelstellen, die dich ansprechen können. Es gibt Gebete, die gesprochen werden, Sätze, die gesagt werden, die etwas für dein Leben bedeuten und die du mitnehmen kannst. Ein Takeaway. Welches To-Do nimmst du mit, um Gott näher zu kommen? Und ich mache an der Stelle nochmal den kleinen Werbeblock. Wir haben am Dienstag eine Möglichkeit, auf Gott zu hören mit Ed Trout um 19 Uhr. Wenn du Zeit hast, sei gerne mit dabei. Ich habe festgestellt, ich brauche Zuspruch und Ermutigung. Ich brauche die Dinge, die Gott sagt, damit ich meine Identität finde. Weil Gott spricht mir immer Dinge zu. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Du bist derjenige, den ich für dieses oder jenes ausgewählt habe. Und das macht mir Mut. Ich brauche das, weil ich zweifle so oft daran. Ich fühle mich nicht gut, ich fühle mich nicht ausreichend. Aber Gott spricht mir diese Dinge zu. Und ich kenne einige meiner Begrenzungen. Ein weiterer Ausgleich, den ich schaffen muss, ist, manche können sich das vielleicht nicht vorstellen, aber ich bin ein introvertierter Mensch. Introvertierte Menschen sind die, die eher zuschauen, die nachdenken, die am Rand stehen, die nicht im Mittelpunkt stehen wollen, sondern die eher so, ja, nachdenkliche Menschen sind. Deswegen bin ich nicht unbedingt der Typ für die Menge. Und wenn ich in der Menge von Menschen bin, und das passiert oft, ich bin auch während der Woche oft mit vielen Menschen zusammen, dann kostet das Kraft. Und dann wird mein Glas sozusagen leer getrunken. Andere, es gibt andere Menschentypen, wenn die in der Menschenmenge sind, dann wird ihr Glas voller und die tanken auf und die erleben, boah, das ist richtig gut. So, meine Familie weiß das. Wenn ich nach Hause komme, dann ist das erstmal schwierig. Ich brauche echt mal einen kurzen Cut. Ich brauche einen Ausgleich. Und das musst du vorher klären. Und das funktioniert auch, wenn die Familie sich darauf einstellen kann. Und dann nach einer Stunde oder so bin ich wieder fit. Dann kann ich wieder alles mitmachen. Dann bin ich vielleicht auch nicht so still, so zurückgezogen und so nachdenklich und scheinbar abweisend. Weil wenn das Glas leer ist, dann kannst du auch nichts mehr rausholen. Und was ich auch merke ist, für mich zumindest, dass es keine gute Idee ist, am Montag eine Auszeit zu nehmen. Weil ich bin so im Speed noch drin, dann weiß ich überhaupt nichts mit mir anzufangen und mache nur dummes Zeug. Und es ist besser, dann den Montag weiterzuarbeiten und dann mit meiner Frau zusammen am Dienstag einfach mal ein bisschen kürzer zu treten und Zeit mit Gott und miteinander zu verbringen. Wie kannst du bewusst Zeit für Gott finden? Und ich möchte dir an dieser Stelle jetzt keine 2-stündige Morgenroutine aufschwatzen, sondern nur eine 5-Minuten-Routine. Stehe einfach 10 Minuten früher auf. Ich glaube, das kann man schaffen, das kann man trainieren. 10 Minuten den Wecker stellen, sich ein schönes Getränk machen, Kaffee, Tee, was auch immer du gerne morgens trinkst. Trinke dieses Getränk und dann nimm dir währenddessen nochmal 5 Minuten Zeit während des Trinkens, um geistlich wach zu werden. Einen Vers zu lesen, vielleicht den Vers des Tages. Du kannst einfach dein Handy nehmen und die Bibel-App aufmachen und da wird dir der Vers des Tages direkt schon angezeigt. Du kannst den auch als Widget auf dein Handy drauf machen, dann brauchst du nur nach links oder rechts zu wischen oder wie auch immer und sofort hast du den Vers des Tages. Nimm diesen Vers des Tages und schreib ihn dir vielleicht auf. Einfach nochmal abschreiben. Und dann wirst du schon merken, da fängt schon was an. Da fängt an, Gott was zu tun bei dir. Und du kannst dann beten, du kannst dann mit ihm drüber reden. Und dann sind die 5 Minuten schnell um. Und du gehst verändert in den Tag. Probier es einfach mal aus. Bei allem brauchen wir Gottes Hilfe. Und das ist nicht so einfach, mit den Dingen klarzukommen. Und deswegen spricht Jesus eine Einladung aus. In Matthäus 11, Vers 28, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und wenn eure Last und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn das Joch, das ich auflege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Jesus wurde von vielen Menschen abgelehnt und vielleicht auch von dir. Besonders aber die religiösen Führer, die haben ihn komplett abgelehnt. Und alle diese Menschen, inklusive der religiösen Führer, lädt Jesus jetzt ein, zu ihm zu kommen. Und er sagt, ich lade dich ein, um dein Leben positiv zu revolutionieren. Dich aus dem Hamsterrad rauszuholen, dich aus diesem Getriebensein rauszuholen, dich aus dieser Rastlosigkeit rauszuholen und dir Ruhe zu geben. Eine tiefe innere Ruhe. Komm zu mir. Wir, du und ich, wir dürfen zu Jesus kommen. Egal, ob du mit Jesus lebst oder weit von ihm weg bist, diese Aufforderung gilt uns allen. Wir alle wollen gut leben, wir wollen gute Eltern sein, gute Chefs sein, gute Mitarbeiter, gute Kinder, gute Ehepartner. Und wir wollen auch sicherlich gute Christen sein. Und deswegen strengen wir uns an und mühen uns ab. Und manchmal ist die Last einfach zu schwer, mit der wir rumlaufen. Und ganz besonders, wenn wir in religiöse Verhaltensweisen hineinkommen. Religion ist immer das, was dir etwas auf deine Schultern legt. Religion legt dir etwas auf und wenn du das dann getan hast, dann sagt Religion dir, hast du denn genug getan? Fragezeichen. Könntest du nicht noch mehr tun, um noch Gott noch besser zu gefallen? Noch mehr beten, noch mehr dieses, noch mehr jenes, noch mehr Gutes tun. Das ist typisch Religion. Das hat nichts mit dem Evangelium der Bibel zu tun. Es geht nicht darum, dass wir aus eigener Leistung die Dinge erreichen, sondern die Anstrengung ist von Gott gekommen. Die Anstrengung ist schon am Kreuz passiert. Jesus hat sein Leben gegeben für uns und er hat ausgerufen, es ist vollbracht. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist schon passiert. Religion ist die Anstrengung, zu Gott zu kommen, Gott zu gefallen und alles richtig zu machen. Und am Ende stehen beladene Menschen, die doch kein Heil haben, die keine Ruhe haben, die keinen Frieden haben, die getrieben sind. Und Jesus lädt uns ein, wenn du dich abmühst, wenn du merkst, es läuft nicht gut. Und das kann auch im Leben eines Pastors so sein, der lange, lange mit Jesus unterwegs ist, zu sagen, es läuft nicht gut, ich mühe mich ab, ich krampfe mich gerade ab. Ich bemühe mich, ein guter Gemeindeleiter zu sein, ein guter Ehemann, ein guter irgendwas. Ich krampfe mich ab. Und wer mit Gott leben will und es nicht hinkriegt, der ist zu Jesus eingeladen. Den lädt Jesus ein. Und wenn du kommst, wirst du Folgendes erleben. Ich werde euch Ruhe geben für eure Seele. Ich werde dir Ruhe verschaffen. Jesus nimm dir nicht die Last deines Lebens. Jesus sagt nicht, du wirst dann ein leichtes Leben haben, wenn du zu mir kommst, sondern du wirst in all diesen Lasten und Herausforderungen deines Lebens, wirst du Ruhe finden. Wir haben einen geistlichen Felsen, der mitfolgt, der mitgeht. Einen guten Hirten, der uns begleitet durch tiefe Täler, aber auch auf die höchsten Höhen. Und am Ende ist es er, der uns Ruhe bringt. Weil alle Techniken und die Dinge, die ich gesagt habe, können immer noch dazu führen, dass du innerlich unruhig bleibst, weil du nicht mit Gott verbunden bist, weil Beziehung mit Gott nicht geklärt ist, weil Beziehung vielleicht auch mit Mitmenschen nicht geklärt ist. Und das löst den größten Stress aus, den wir erleben können. Und das Wort gilt besonders für unsere bewegte Zeit. In all dem Tohuwabohu, was um uns herum ist, bietet Jesus dir und mir an, kommt zu mir. Guck nicht so viel in den Nachrichten und diese ganzen Dinge, die dich runterziehen, sondern komm zu Jesus. Das Worship-Team darf gerne nach oben kommen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Eine neue Last. Jesus sagt ja eindeutig, nehmt mein Joch auf euch. Ich weiß nicht, das Wort Joch ist vielleicht manchen nicht so bekannt. Das war früher so, man hat einfach zwei Ochsen eingespannt, so nebeneinander, und dann wurde einfach so ein Stück Holz darüber gemacht, damit die nicht dahin und dahin laufen, sondern gemeinsam laufen. Und das ist dieses schöne Bild, was Jesus uns gibt. Er sagt, nehmt mein Joch auf. Nicht das Joch, was die Menschen euch geben, nicht was die religiösen Führer euch geben, nicht was du dir selber auflegst, sondern nimm mein Joch. Es geht um eine neue Last und nicht darum, dass du noch mehr tun musst. Es geht um einen Austausch, dass das Joch, was jetzt auf deiner Schulter liegt, ausgetauscht wird. Weil du kannst nicht unter das Joch Jesu kommen, wenn du unter dem alten Joch bleibst. Dem Joch der Sünde, des Gesetzes, der Selbstgerechtigkeit und des Selbertuns. Das funktioniert nicht. Du musst raus. Jesus sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Du musst dich entscheiden, wem du dienen willst. Und deswegen ist dieses Joch besonders ein Bild für die Herrschaft von Jesus in unserem Leben. Es geht nicht darum, dass Jesus dir eine Last gibt, sondern dass er dein Herr sein möchte. Er sagt, komm, lass dich einspannen bei mir. Laufe neben mir. Laufe mit mir den Weg. Ich sag, wo es lang geht und du läufst mit. Und wir ziehen gemeinsam. Und glaub mir, Jesus ist stärker als du. Wenn der Flug mal festhängt hinten da, die Ochsen, die mussten dann da durch und dann sind sie festgehangen, da musstest du wieder zurück. Du, Jesus, der gibt einfach ein bisschen mehr Gas und dann... Dann läuft das. Im Joch eingespannt zu sein bedeutet, ich laufe mit meinem Partner, ich laufe mit Jesus, ich laufe mit ihm. Und das Joch von Jesus ist leicht. Und dieses Wort, was da steht, bedeutet auch sanft oder gut. Das, was im Grundtext dort steht, es ist gut, es ist sanft. Nicht, weil die Anforderungen von Jesus leichter wären. Jesus gibt uns die schwersten Anforderungen, die wir je erfüllen können. Er sagt nämlich, liebe deinen Nächsten und liebe deine Feinde. Und ich glaube, das ist viel schwerer, als vielleicht noch ein bisschen Geld zu geben oder noch mehr zu arbeiten. Es ist viel schwerer, Menschen wirklich zu lieben. Jesus setzt die Anforderungen sogar hoch. Aber wir leben in einer Liebesbeziehung mit ihm, in der wir diese Liebe empfangen, in der du diese Liebe bekommst, wo diese Liebe dir zufließt und du nur noch zum Kanal werden musst, damit diese Liebe wieder aus dir rausfließt. Die Bibel sagt, der Heilige Geist ist derjenige, der in uns ist und durch den die Liebe Gottes in unser Leben ausgegossen wurde. Der Heilige Geist ist es, der uns zur Ruhe bringt. Der Heilige Geist ist es, der uns connectet mit dem Vater und wir sagen dürfen, aber lieber Vater. Unter dieser Herrschaft dürfen wir von Jesus lernen. Und Jesus sagt, lernt doch von mir. Nachfolge ist eine Last, die Jesus auf uns legt, aber gemeinsam in dieser Nachfolge, wo wir Jesus einfach nachfolgen, kommen wir besser voran. Was unsere Last schwer macht, sind nicht die Erwartungen Gottes, möchte ich einmal sagen. Gottes Erwartungen machen deine Schultern nicht schwer. sondern es sind die Lasten der Menschen oder die Lasten, die du dir selber auflegst. Kommt und lernt von mir, sagt Jesus. Lernt von mir Sanftmut und Demut. So ist Jesus. Und Jesus wirkt in der Bibel nicht gestresst. Da droht gerade ein Boot zu sinken. Und stellt sich Jesus dahin und sagt, liebe Leute, warum habt denn ihr so viel Angst? Was ist los mit euch? Ein gestresster Jesus würde anders reagieren. Und sagen, ja, warum habt ihr nicht das und hier und da? Und er gebietet dem Sturm und alles wird still. Und wenn Jesus in unserem Leben aufsteht und dem Sturm um dich herum gebietet, dann wird es still. Und dann können wir zur Ruhe kommen. Der Weg ist, lerne von Jesus. Bei all den ganzen unterschiedlichen Typen und der Art und Weise, wie wir mit Zeit umgehen, ist das Wichtigste, dass wir von Jesus lernen. Und du wirst Ruhe finden für deine Seele, für dein Inneres, für deine Gedanken, für deine Gefühle, für deine Wünsche. Jesus bietet dir diesen Weg der Nachfolge an, frei zu werden von deinen Lasten, frei zu werden von Gesetzen, frei zu werden von eigenen Anstrengungen. Ja, mit Gesetzen meine ich die geistlichen Gesetze, die wir uns geben, nicht die Gesetze unseres Landes, also nicht, dass es falsch verstanden wird. Und dazu müssen wir uns seiner Herrschaft unterstellen, auf ihn hören und mit ihm gemeinsam gehen. Und ich möchte dich einladen, das zu erleben. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Wir sind hier heute in so einem Art Auftakt. Ich kann schon mal den Spoiler geben für nächste Woche. Nächste Woche werden wir lernen, wie wir gut mit digitalen Medien umgehen. Bringt Leute mit. Ich glaube, das betrifft fast jeden, also jeden, der in irgendein digitales Medium hat. Und ich glaube, dass auch Leute, die nicht Jesus nachfolgen, froh sind, wenn sie lernen, damit besser umzugehen. Also bringt Menschen mit. Aber jetzt geht es darum zu sagen, willst du aus dem Hamsterrad aussteigen oder neu connecten zu Jesus? Und das sind oft die kleinen Dinge, diese kleinen Momente des Alltags, die den Ausgleich schaffen, wo wir gar nicht so viel umkrempeln müssen. Diese 5 Minuten am Morgen oder die Zeit im Auto, die Zeit im Zug, die Zeit in der Mittagspause, wo auch immer, Gott zu begegnen. Und er wird uns Ruhe geben. Wir werden von ihm lernen. Und wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, einfach aufzustehen. Ich würde gerne für euch beten. Ich würde gerne diesen Frieden Gottes auf uns legen. Ja, wenn du das nicht möchtest, bleib einfach sitzen. Es geht nicht darum, irgendwas zu tun, was alle tun, sondern dein Herz und das, was dich bewegt, zu Gott zu bringen und zu sagen, Gott, hier bin ich. Sieh mein Unvermögen. Herr, und ich stelle mich genauso hier hin. Und ich muss genauso bekennen, dass ich unfähig bin, in die Ruhe einzugehen, wenn ich nicht bei dir bin, wenn ich nicht deiner Einladung folge. Und deshalb danke ich dir, dass wir uns hier hinstellen als Kirche und vielleicht auch viele Menschen, die jetzt von zu Hause zuschauen. Herr, dass wir dort stehen und sagen, Herr, wir brauchen dich. Hilf du uns, die Zeit auszunutzen. Hilf du uns, die Zeit sinnvoll zu verbringen, dass wir in unserer Berufung leben, dass wir in dem Ausgleich mit dir leben, dass wir in der Gnade Gottes leben und diese Gnade Gottes weitergeben dürfen. Und ich segne jeden einzelnen, Herr, in deinem wunderbaren Namen. Du bist gut. Amen.